Amen. Ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, dass ich jetzt schon hier vorne stehe. Und es gibt keine Infos, sondern wir steigen gerade ein. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir machen das mal so alles ein Versuchsprojekt. Wir möchten anfangen, kurz in die Anbetung gehen, Gott loben, runterkommen vom Alltag und dann gerade auf Gottes Wort hören und nachher eine Zeit haben, wo wir eine längere Anbetungszeit haben. Wir werden heute auch das Abendmahl zusammen feiern. Die Infos kommen dann ganz zum Schluss. Und ihr habt einfach die Möglichkeit, dann auch zu reagieren auf das, was Gott euch auch durch die Predigt zeigt. Wenn ihr vielleicht auch einen Eindruck habt, einen kurzen Eindruck, ein kurzes Zeugnis oder so, dürft ihr das auch mit dann einbringen und dass wir wirklich auch sehen können, erleben können, wie wirkt Gott unter uns. Wunderbar. Herzlich willkommen hier in der City Chapel, auch wenn ihr das erste Mal hier heute seid oder anfangs vielleicht nach Stuttgart gezogen seid. Ihr habt die Möglichkeit, euch im Infotisch nachher einfach auch zu erkundigen über die Gemeinde, wer wir sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich die Debbie aus unserer Missionarin aus Tansania. Sie ist gerade hier. Herzlich willkommen. Steht doch mal auf. Herzlich willkommen. Ich mache gerade eine Weiterbildung in England und ist jetzt hier im Gottesdienst. Gut, also und ihr dürft jetzt mal euch einstellen auf das, was wir jetzt heute hören. Wir haben heute einen ganz interessanten Psalm, den Psalm 59. Und das ist so ein typischer Psalm, wo man sich sagt, das darf man doch als Christ so nicht sagen. Also der David, der ist auf Deutsch gesagt, würde man sagen, er kotzt sich aus. Ja. Und irgendwie passt das nicht so in unsere Glaubensphilosophie hinein oder in unsere Theologie hinein. Aber ich finde das richtig cool, dass solche Psalmen, solche Worte in der Bibel stehen. Die zeigen uns nämlich, dass der Glaube nicht irgend so ein orthodoxes und totes Ding ist, sondern dass es lebendig ist und aktiv und dass du mit deinen ganzen Gefühlen so reingenommen wirst. Und wir machen es jetzt nochmal so, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Wir hören uns den Psalm an. Ja, also ihr dürft euch zurücklehnen oder auch mitlesen. Nach der Luther-Übersetzung dieses Mal. Genau, also, dann starten wir mal. Müsste eigentlich jetzt losgehen.
Gott von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Denn siehe, Herr, sie lauern mir auf. Starke rotten sich wider mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich habe nichts verschuldet. Sie aber laufen herzu und machen sich bereit. Erwache, komm herbei und sieh da rein. Du, Herr, Gott Sebaoth, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker. Sei keinem von ihnen gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifern mit ihrem Maul. Schwerter sind auf ihren Lippen. Wer sollte es hören? Aber du, Herr, wirst ihrer lachen und aller Völker spotten.
Meine Stärke, zu dir will ich mich halten, denn Gott ist mein Schutz. Gott erzeigt mir reichlich seine Güte. Gott lässt mich auf meine Feinde herabsehen. Bringe sie nicht um, dass es mein Volk nicht vergesse. Zerstreue sie aber mit deiner Macht, Herr, unser Schild, und stoß sie hinunter. Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde. Darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart, mit all ihren Flüchen und Lügen. Vertilge sie ohne alle Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr da sind. Lass sie inne werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob. Bis an die Enden der Erde. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte. Denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Meine Stärke. Dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott.
Ich finde es ein Hammerpsalm, wie so viele Psalmen. Leider führen die Psalmen so ein Stiefmütterchen-Dasein. Völlig unberechtigt, weil die Psalmen drücken das aus, was manchmal in unserer Seele abläuft. Und wir werden sehen heute Morgen, wie David eigentlich, wie wir ticken, aber wie das wirklich eine Hilfe sein kann, auch für dein Leben. Kurz zum Hintergrund. Es steht ja hier am Anfang, dem Chorleiter nach der Melodie, verderbt nicht von David ein Miktam. Das ist unbekannt, was das ist wahrscheinlich die Art des Liedes, was das bedeutet. Aber interessant ist hier die Beschreibung, als Saul sandte und sie das Haus bewachten, um ihn zu töten. Was war passiert? König Saul regierte Israel und stand unter echt dämonischer Belastung. Er hat ein richtig aggressives Verhalten an den Tag gelegt, David gegenüber. Warum? David kam an den Hof, also Gott hat das eigentlich geführt, und er war ein ganz, ganz treuer Diener von Saul gewesen. Und wie das so kam, eins aufs andere, könnt ihr die Geschichte nachlesen, wurde er sogar ein Heerführer unter Davids Heer und er bekam sogar eine Tochter von Sauls zur Frau. Also er war voll in einer guten Position gewesen und er tat nichts, was ihn Saul eigentlich hätte verärgern können. Aber Saul hatte so eine Panik, eine rasende Angst, dass David seinen Thron rauben wird. Was David aber nie von sich aus gesagt hat, auch wenn er gesalbt war, aber er hat sich völlig zurückgehalten. Und wir lesen dann in Psalm 19, in 1. Samuel 19, im Vers 10 steht, und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Also während der David da seine Harfe spielte. Aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Und David floh und entrann in jener Nacht. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit und sie sagte, wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab und er eilte fort, floh und entrann. Also er hat wahrscheinlich nicht viel dabei gehabt. Und auf dieser Flucht schreibt er diesen Psalm. Und den schauen wir uns jetzt mal so im Überblick an. Da heißt es im Vers 2, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott, bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Befreie mich von denen, die Böses tun und rette mich von den Blutmenschen. Übrigens hier so eine kleine Nebenbemerkung. Ihr seht das hier in diesem Psalm. Es gibt immer wieder diese Wiederholung. Das ist so typisch für einen Psalm, ja. So eine nächste Zeile, das ist die Art und Weise, wie man da mal Lyrik verstanden hat. In der nächsten Zeile wiederholt man das mit anderen Worten. Nun, hier lesen wir was davon. Also er war total bedrängt. Und er fühlt, dass die ganze Welt gegen ihn ist. Und es war tatsächlich ja eigentlich nicht nur Saul, sondern Saul hatte ja die Macht über das Königreich. Das heißt, er hat die Macht über die Armee. Er hatte sogar auch die Macht noch über Davids Frau, über die Tochter. Das ist richtig krass. So, dass David sich tatsächlich völlig allein fühlte und den Eindruck hatte, die ganze Welt ist mir feindlich gesonnen. Und wieder war er einsam und verzweifelt. Und das ist ja etwas, was unsere Welt auch beschleicht. Manchmal ist es ja wirklich auch nur das Gefühl. Vor 2 Wochen ist in meiner Heimat, bei uns geht so eine Autobahnbrücke, so 2 Kilometer vor unserem Dorf, die A45 drüber und einer ist wieder runtergesprungen. Also in regelmäßigen Abständen springt da einer runter. Und dann hieß es, ja, die Freundin hat Schluss gemacht mit ihm und er war so verzweifelt. Und er hat den Eindruck gehabt, die ganze Welt ist gegen ihn. Versteht ihr? Das passiert, wir kennen das. Das passiert so schnell. Eine Geschichte und wir haben den Eindruck. Und bei David war es nicht nur der Eindruck, es war tatsächlich so. Und dann wird es natürlich noch schlimmer. Wie gehen wir damit um, wenn die ganze Welt um uns zerbricht? Und interessant ist, dass dann oft auch unser Leben zerbricht. Bei David nicht. Warum? Und das ist jetzt das ganz Wichtige für uns, dass wir das lernen in den nächsten Wochen, so bis Ende des Jahres. Obwohl Davids Welt zusammenbrach, brach sein Leben nicht zusammen. Warum? Weil er etwas anderes hatte, worauf er stand. Er stand nicht auf diesen Dingen. Ja? Schaut mal, nur, das werden wir uns gleich nachher noch genauer anschauen. Da heißt es oben, Vers 2, meine Feinde und mein Gott. David war immer bewusst gewesen, da ist das Problem und hier ist die Lösung. Und das hat er ganz tief in sich. Wir haben uns letzte Woche die Kindheit Davids angeschaut. Psalm 8, hört euch die Predigt an, wenn ihr nicht da wart. Da können wir das auch nochmal so nachempfinden. Es war, Es war tief in ihm drin. Und so hoffe ich, dass die nächsten Wochen auch so ein Prozess sind, wo wir immer wieder so gewisse Dinge wiederholen, bis sich die sozusagen in unser Leben richtig stark niederlässt. Für David war das ja eine harte Geschichte. Ich meine, für ihn war der Job ist weggefallen, die Frau war nicht mehr da, das ganze soziale Umfeld war weg. Und das kann einen wirklich innerlich fertig machen. Das heißt im Vers 4 hier weiter, denn siehe, sie lauern auf meine Seele. Starke greifen mich an, ohne mein Vergehen und ohne meine Sünde, Herr. Ohne meine Schuld meinerseits laufen sie an und gehen in Stellung. Wache auf, mir entgegen und sie. Ja, ist das nicht ein bisschen zu viel gesagt? Also hier ohne meine Schuld braucht er immer zwei und so weiter, das kennen wir. Aber in diesem Fall stimmt das. David hat Saul gegenüber nicht nur 100% alles richtig gemacht, sondern 200%. David hat gesagt, für den Auftrag aus, macht das so und so, und der David hat es dann doppelt gemacht. Er war total treu, total loyal. Und ich finde, wenn du eine Sache richtig machst und gut machst und kriegst dann einen auf den Deckel, ja, dann ist es umso schwerer. Noch zumal, wenn du dir nichts vorwerfen musst gegenüber Gott. Ja, und du sagst, Mensch, ich diene doch Gott, ich bin doch mit Gott zusammen. Und jetzt passiert das. Und dann rutscht einem sehr schnell so diese Frage über die Zunge, Gott, warum lässt du das zu? Ja, kennst du das? Das ist ja so die typische Frage, warum lässt Gott das zu? Und das ist ja auch eine Frage, die bekommst du häufig gestellt, wenn du mit Leuten redest, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Oder? Und wisst ihr was? Da muss ich echt sagen, diese Frage, wenn dich jemand fragt, warum lässt Gott das zu, kannst du eigentlich mit einer Gegenfrage beantworten. Hey, guck mal, warum sollte Gott jetzt plötzlich schuld sein an der Misere, wenn du vorher nie was mit Gott zu tun haben wolltest? Ja? Du fragst nie nach Gott, und jetzt passiert was, warum lässt Gott das zu? Das ist natürlich nur nach außen, aber die Frage stellt sich ja für uns, für David. Komischerweise stellt David die Frage nicht, in einem anderen Psalm stellt er sie, aber er geht direkt weiter. Er sagt hier in Vers 6, du Herr, Gott der Herrscher, Gott Israels, erwache heimzusuchen alle Nationen. Erinnere dich an den Anfang des Psalms, meine Feinde, mein Gott. Meine Feinde, wer waren seine Feinde? Saul. Saul hatte eine riesengroße Heeresmacht, die David noch mit ausgebildet hat. Ja. Und David wusste, was das für eine powervolle Armee mittlerweile war. Und diese Armee, die stand jetzt praktisch unter Oberkommando von Saul. Und er weiß, das waren Heerscharen. Meine Feinde, mein Gott. Und nun bringt er hier einen dreifachen Aufruf. Er sagt, Gott Jahwe, Herr, Gott der Herrscher und Gott Israels. Da könnte man über jeden Einzelnen eine eigene Predigt verfassen. Aber dieses Gott der Herrscher ist interessant. Ja, er sagt, okay, das sind Herrscher und ich fühle mich völlig alleine, aber ich weiß, ich habe einen Gott der Herrscher hinter mir. Der hat Herrscher hinter mir, die sind unzählbar. Und Gott macht mal so und dann ist es erledigt. Er erinnert sich vielleicht an seinen Kampf gegen Goliath, wo er zu ihm gesagt hat, du kommst hier mit einem Schwert, 3 Meter groß und Riesenrüstung. Aber weißt du was, er wurde ja ausgelacht, verspottet von dem Goliath. Und er sagt, ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes mit seiner kleinen Steinschleuder, Spatzenschleuder, würde man heute vielleicht sagen. Ja. Und das war Davids, das steckte tief in ihm drin. Das ist natürlich alles ein Prozess, der wachsen muss. Und dann sagt er hier in Vers 6, sei keinem gnädig von den treulos Frevelnden. Da müssen wir gar kein großes Studium drüber machen. Ja, Moment, aber Gott ist doch gnädig. David sagt mit anderen Worten, Gott, du siehst mich. Lass das nicht durchgehen, was mir da angetan wird. Manchmal haben wir dieses verschobene Gottesbild und wir sagen, ich meine, Gott ist ja gnädig. Und dann denken wir, weil Gott ja bei mir alles durchgehen lässt, lässt er bei anderen auch alles durchgehen, oder? In der Frage, warum lässt Gott das zu, unterstellen wir ja, dass Gott nicht die Kontrolle hat und dass er halt vielleicht so gnädig ist und sagt, lass den Saul doch. Ich kann dem Saul doch nichts Böses tun. Aber in dieser Bitte, glaube ich, steckt das drin, dass Gott, dass David das auch weiß. Er hat ein anderes Gottesbild. Er sagt, hey, wenn Unrecht geschieht, Gott, greif du ein und mach du was. Das war so einen tiefen Glauben gewesen. Und jetzt vergleicht er das in den nächsten Versen, hat er so ein Bild. Hat so das Bild von Straßenkötern, ja. Vielleicht schon mal welche gesehen. Da schreibt er, am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde, umkreisen die Stadt. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden, schwerer sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört. In der Luther, ich habe eben gehört, sie geifern. Ja, denen läuft der Sapper aus dem Mund, aus dem Maul, um mich nur zerreißen zu wollen. So fühlte er sich. Er kannte das ja. Er kannte die Bedrohung von wilden Tieren. Er hat selbst gegen wilde Tiere gekämpft. Wir haben das letzte Woche gehört, als er ein Jugendlicher war, mit der Schafherde zusammen, hat er sich sogar mal gegen einen Bär verteidigen müssen, gegen einen Löwen, das beschreibt er später. Und er wusste, was Bedrohung bedeutet. Und hier fühlt er so diese Bedrohung und er versucht sie in Worte zu packen. Zähnefletschend und zerreißend. Und vielleicht kannst du hier auch eine Parallele ziehen mit deinem Leben. Wenn du Leute hast in deinem Leben, die dich fertig machen wollen, du fühlst dich bedroht oder du wirst gemobbt, da haben vielleicht Leute Verwünschungen ausgesprochen über dich, Verleumdungen. Du fühlst so Flüche in deinem Leben, ja? Es kann ja sein, das sind Dinge über dich ausgesprochen worden und die bedrohen dich immer wieder. Und das ist wie David das beschreibt, wie in diesem Bild. Geifernde Hunde oder böse Tiere und du stehst da und das löst dir Angst aus eigentlich, oder? Und dann fragt man sich vielleicht auch, ist das Gott eigentlich egal? Nein, es ist nicht. Du bekommst jetzt hier eine Gratis-Erleuchtung. Das ist für dich, nicht nur für David. Da heißt es im Vers 9, du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten, über alle Nationen. Mit anderen Worten, für David war das eine unlösbare Sache, viel zu groß, um sie zu tragen. Gefühlt die ganze Welt, also alle Nationen, gegen ihn. Und Gott zeigt ihm, indem er das ausspricht, ich habe die Kontrolle. Das, was dich plagt, ist ein Witz für mich. Das heißt nicht, ich lache über dich. Wie kannst du nur? Ja, das kennen wir ja auch. Als Christ darf man doch nicht. Ich muss doch jetzt. Nein. Gott sagt dir in dieser Situation, du siehst dieses Riesending. Auch für mich. Ich lache darüber. Du siehst diese Riesenbedrohung, die ausgeht von den Leuten, die dich zerreißen wollen. Aber ich stehe darüber. Ich habe die Kontrolle. Aber es geht nur, wenn du mich hast. Ich finde das so eine starke Aussage, die hier steht. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen, die sich so halt gegen ihn aufgemacht haben und gegen dich. Und Vers 10, meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Wow, eigentlich unmöglich, der kleine David steht da, sitzt da in seiner Höhle verkrochen, die riesigen Armeen, der Geheimdienst ihm auf der Spur, ja, und er sagt da, Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Das heißt, ich werde in eine Position kommen, wo das alles nicht mehr da ist. Wo nicht sie auf meiner Seele und auf meinem Leben rumtrampeln, sondern ich über den Dingen stehe. Ihr versteht vermutlich, was ich damit sagen will. Meine Stärke, meine Festung. Ich sitze bei Gott mitten in der Festung. Festung, das ist das Megawort damals, um zu sagen, ich bin mittendrin in der Burg und darum herum ist der Herr der Herrscher, riesengroße Mauern und das, was der Feind mir jetzt gerade ins Ohr flüstert, obwohl er so nah ist, obwohl er mich vielleicht anschreit, obwohl er mir alles wünscht, obwohl ich das auch spüre, dass die Dinge da sind, ich sitze mitten in der Festung. Vers 12 bis 15 möchte ich gleich noch mit euch anschauen. Und dann im Vers 17 kommt das, wo schon viele mir gesagt haben, und ganz ehrlich, ging mir auch schon in der Vergangenheit häufig, wie kann ein Psalm so eine Wendung annehmen? Vers 17. Ich aber will singen. Juhui. Von deiner Stärke und am Morgen jubeln, preisen deine Gnade. Oh, es ist so toll, dir nachzufolgen. Wunderbar. Und du denkst, hey, Moment, bist du hier im falschen Film oder was? Denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung. Schon wieder das dritte Mal, ja? Der Gott meiner Gnade. Das ist nicht irgendwie abgehoben, weltfremd, sondern das ist genau der Punkt. Wir sehen hier eine Entwicklung in diesem Psalm, beziehungsweise etwas, was gewachsen ist im Leben Davids. Dass am Ende nicht Bitterkeit dasteht, dass am Ende nicht Verzweiflung dasteht, am Ende nicht, hat ja sowieso keinen Zweck, dasteht, sondern am Ende, obwohl sich äußerlich nichts verändert hat, sagt er, und ich darf in Gott ruhen. Und das nimmt ihn ein, das nimmt seine Seele ein, das nimmt sogar seine Gefühlswelt ein. Also das Gefühl hat, ist sozusagen eine Auswirkung, dass er nun mit dem Gefühl in dieser Höhle drin sitzt und fängt an zu singen. Man denkt, aber geht's eigentlich noch? Aber das ist doch das Wunderbare. Ich meine, das wünschen wir uns doch, oder? So eine Situation nehmen zu können, egal wie groß die Sache ist, und dann sagen zu können und dennoch. Und das ist dann ein Zeugnis. Und das ist ein Zeugnis für Menschen, die Gott nicht kennen. Wow, das ist übernatürlich. Ja, wir merken schon ein bisschen was. Manchmal sind schwierige Zeiten wichtig, auch in unserem Leben, damit die anderen Leute erkennen, dass das, was ich immer bla 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 mache, dass das greift. Weil wenn es uns gut geht, da können wir alle jubeln und Halleluja singen. Aber wenn wir durch tiefe Täler gehen, wie sieht's dann aus? Ich möchte mit euch anhand von 4 Punkten jetzt noch kurz. Kurz anschauen, wie das mit uns ist. Wie wir mit Schwierigkeiten umgehen können. Ja? Und wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Umgang mit schweren Zeiten. Deine Boxbirne. Wer hat eine Boxbirne zu Hause im Keller? Benutzest du die ab und zu mal? Samuel, du auch mal ab und zu? Ne, gut. Manche Psychologen empfehlen, dass ihren Patienten oder Klienten hängt ihr eine Boxbirne in den Keller und hau mal richtig drauf. Ja? Manche sagen auch sogar, klebt ihr das Bild von irgendeinem da drauf. Naja, okay. Von einem Pastor oder so, ja. Davids Boxbirne ist Gott. Also ich sage jetzt mal so, David, das Erste, was er macht, deine Boxbirne, bring deinen Frust raus. Als Christ darf man doch nicht. Und dann betest du vielleicht ums Vaterunser oder sonst irgendwas. Manche Leute können ja nur Gebete lesen oder Tischgebete sprechen. Nein, hier wird Beziehung aktiv. Das heißt, bring Gott deinen Frust. Das ist das Erste, das Allerwichtigste. David betet, ja, und jetzt können wir uns mal so eine Boxbirne vorstellen in Vers 12. Töte sie nicht. Das hört sich ja noch gut an, ja. Töte sie nicht. Oh ja, David, ja, man darf ihn nicht mehr töten. Damit mein Volk es nicht vergesse. Nein, töte sie nicht, sondern lass sie umherirren durch deine Macht. Tod wäre viel zu schnell. Ja, lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Dann Vers 13, Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen, so lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut. Ja, und immer, und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vers 14, vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Dann wird man erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Hast du schon mal Leute gehört, die sagen, die solche Verse zitieren und sagen, die Bibel sei ein blutrünstiges Buch? Boah, so viel Hass, boah. Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Denn was hier passiert, David schüttet hier sein Herz aus. David schüttet hier sein Herz aus. Wisst ihr, was man merken muss? Man denkt, oh, der hat ja so einen Hass auf den Saul gehabt. Hat er nicht. Er hätte mindestens zweimal die Gelegenheit gehabt, Saul zu lynchen. Seine Leute haben gesagt, da liegt er, war am Pennen, der Saul in der Höhle. David, geh hin und schneide ihm die Gürtel durch. Und Saul sagt, sag mal, seid ihr verrückt? Ich werde nie meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Als Saul stirbt, schreibt er ein Psalm, ein Lied. Und er trauert und er weint. Ey, Moment, ist der Elmit schizophren? Nein. Er fühlt sich bedroht von Saul, von der Macht und bringt diesen Zorn, diese Not, dieses, was ihn bedroht, was ihn mitnimmt zu Gott, weil er weiß, ich darf diesen Zorn, ich darf das, was mich bedrängt, das, was jetzt anfängt, bitter zu werden, nicht gegen den Menschen auslassen, sondern ich lasse es bei Gott aus. Ich bringe das alles zu Gott. Du und Gott, ihr seid ein starkes Team, ja, sage ich mal so. Du kannst Gott alles sagen. Geh zu Gott, es hört sonst keiner, nur Gott. Geh zu Gott, sag, was du empfindest, was in dir drin ist. Bei Gott kannst du alles loswerden. Zu ihm schreien. Weißt du was? Das ist so ein Gebet, wenn das jemand hören würde, außen würde sagen, sag mal, bist du überhaupt wirklich Christ? Und Gott nimmt das vielleicht an als einen tiefen Akt der Anbetung, weil du vor ihm niederfällst, weil du ihm das alles bringst und vielleicht mehr als einer oder tausende von Leuten, die Gott anbeten, professionell mit allem, was dazugehört, was vielleicht für Gott unter Umständen Heuchelei ist, weil das Herz nicht dabei ist. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, deine Temperatur. Oder cool down, könnte man auch sagen. Davids Motor war von den Ereignissen überhitzt. Kann man sich vorstellen, oder? Und was, ihr lieben Techniker, ihr lieben Bosch, Porsche und Daimler-Leute, was macht man, wenn ein Motor heiß gelaufen ist mit dem Motor? Wir haben doch nicht nur Sozialpädagogen hier heute Morgen, oder? Wie kühlt man denn einen Motor? Nicht abschalten. Leerlauf. Okay, nimm's einfach mal so an. Beim LKW war es auf jeden Fall, wir haben früher, das war das oberste Gebot, wenn der Motor heiß ist, nicht ausmachen, der überhitzt noch mehr, sondern lass ihn Leerlauf, geh in Leerlauf, fahr runter, lass ihn laufen. Abschalten, das wäre dann der Sturz von der Brücke. Ja? Motor zu heiß, bringt nichts, kaputt. Was David macht, er flieht in die Einsamkeit und er fährt runter. Er kann gar nichts anderes machen, er sitzt da, er ist geflohen. Überlegt euch das mal, der David schreibt einen Psalm. Also wir würden sagen, wir machen alles andere oder keinen Psalm. Wir müssen jetzt erstmal einen Strategieplan entwerfen, wie wir hier aus dem Mist rauskommen. Er schreibt einen Psalm, er fährt runter. Das ist wichtig, runterfahren. Nachdem er seinen Frust abgeladen hat, ist Ruhe und Stille ist wichtig. Weißt du, und manchmal ist es Gott selbst, der dich dahin führt, der deinen Motor runterfährt, weil er merkt, boah, hey, das geht nicht mehr, du bist überhitzt. Der dich runter, der dich in die Einsamkeit reinführt, der es zulässt. Oh, jetzt sage ich was ganz Schwieriges. Manchmal kann er sogar Krankheiten zulassen, um dich einfach mal runterzubringen, weil es nicht anders geht. Einfach mal runterzufahren. Es können Konflikte sein durch Umstände oder irgendwas und du wirst in die Einsamkeit geführt. Es geht darum, dass du in diesem Leerlauf in Ruhe bist und jetzt endlich mal anfängst, deine Temperatur, dass die runterkommt und dass du dich dann reflektierst. Und ich glaube, das hat David oft gemacht. Er hatte diese Zeiten gehabt. Und in der Reflexion, dann prüfst du mal deine Faktenlage. Wir sind schnell dabei. Gott, warum hast du das zugelassen? Es gibt keinen Gott und es ist alles so schlimm und wir bleiben dran. Ja, anstatt einfach mal cool down. Bei uns in der Armee gab es früher, oder in der Bundeswehr gab es früher die 24-Stunden-Regel. Ja, manchmal hat man mal Sachen gestungen und das war schriftlich festgehalten. Wenn du eine Beschwerde schreibst, warte 24 Stunden. Warum? Weil dann hat man nochmal runtergekühlt und hat die Sache analysiert, hat sich reflektiert. Okay, war es vielleicht doch berechtigt, dass ich die Abfuhr gekriegt habe? Und was war da los? Und in dieser Stille kannst du jetzt einfach mal prüfen. Wir haben eben gesagt, meine Feinde, oh, das ist alles so groß und so schlimm und furchtbar. Und in dieser Situation merkt er oder sortiert die Dinge und sagt, Moment mal, das sind meine Feinde, aber wo habe ich jetzt Gott erlebt? Habe ich nicht erlebt schon, dass er eingegriffen hat? Und er sagt nachher, mein Gott, oder diese blutrünstigen Hunde, von denen er spricht, auf der einen Seite, die ihn bedrohen, und dann auf der anderen Seite steht Gott da, diese Eingebung, die nicht einfach so kommt, sondern dass er weiß, wow, Gott steht da drüber, er lacht und spottet darüber. Wenn du das machst, dann kann Gott deine Perspektive zurechtrücken. Die Verzweiflung ist umso größer, je schlimmer du die Krise bewertest. Weißt du das? Die Verzweiflung ist umso größer, je schlimmer du die Krise bewertest. Aber das Bewerten braucht Zeit und natürlich auch Glaube. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Person, Horatio G. Spafford. Und zwar, und während ich das Beispiel erzählt, wird im Hintergrund ein Lied laufen. Horatio G. Spafford war ein erfolgreicher Jurist, Geschäftsmann in Chicago, Anfang des 19. Jahrhunderts. Er hatte viel Geld ohne Ende, er hatte Erfolg, er hatte Familie und war vorbildlicher Christ. Dann brach das Chicago-Feuer aus, habt wahrscheinlich schon mal davon gehört, was die ganze Stadt niedergebrannt hat. Und er hatte viele Immobilien und es zerstörte seinen gesamten Besitz. Alles weg. Ein Jahr später, wo sie immer noch down war, noch als ganze Familie, entschied er sich, seinen Freund Dwight L. Moody zu unterstützen in England bei einer Evangelisation. Und sie wollten sich mit dem Schiff auf den Weg machen. Und dann kam aber ein ganz wichtiger Geschäftstermin dazwischen. Was genau, weiß ich nicht. Und sie entschieden sich, dass die Familie mit den 4 Töchtern vorausfährt am Schiff. Und die haben ja ein Gemälde von diesem Vorfall. Das war eine sehr bekannte Sache gewesen. Ein Frachtschiff hat dieses Passagierschiff gerammt und dieses Schiff ging unter mit 160 Menschen an Bord. Alle 4 Töchter kamen dabei ums Leben. Seine Frau wurde bewusstlos aus dem Wasser gezogen, kam in England an und war völlig verzweifelt. Horatio machte sich daraufhin direkt auf den Weg, auch in einem nächsten Schiff, um seiner Frau beizustehen. Und während er dort in dem Schiffsbauch war und geweint hat und auch verzweifelt war und mit Gott gehadert hat, Gott das alles aus, ja, mit dieser Boxbirne, alles sein Leid ausgerufen hat, passierte etwas in der wochenlangen Reise. Gott gab ihm ein Lied. Und dieses Lied schrieb er dann nieder. Und dieses Lied lautet, ich übersetze es mal auf Deutsch, wenn Friede wie ein Strom mein Leben begleitet, wenn Sorgen wie Meereswogen über mich stürzen, lehrst du mich sagen, es ist gut mit meiner Seele. It is well with my soul. Wenn Satan mich schlägt, wenn Prüfungen kommen, dann lass dies meine Sicherheit sein, dass Christus meinen ganzen Stand zieht und hat sein eigenes Blut vergossen für meine Seele. Ja, er ist gut mit meiner Seele. Und Gott hat das an ihm getan, an seiner Familie getan. Wir können das als Menschen nicht nachempfinden. Aber das ist ein Beispiel eines Menschen, wie er das erlebt hat. Ich möchte euch ein Zitat weitergeben von John Piper. John Piper sagt dazu, wenn keine Hirtenkönige jemals von wilden und blutrünstigen Mobs umringt gewesen wären, wenn keine jungen Missionare jemals enthauptet wären, wenn keine Pastoren gehasst und aus ihren Kirchen vertrieben worden wären, wenn keine Nationen am Rande der Unterdrückung gewankt wären, wenn keine Töchter jemals ertrunken wären auf hoher See, wäre das Liederbuch der Bibel und die Hymnen der Kirche sehr dünn und der Gesang der Kirche würde nicht mal den Boden unseres Herzens erreichen. Vielleicht ist das auch manchmal unser Problem. Wir können Dinge nicht nachempfinden. Und wir beten natürlich auch, dass wir bewahrt werden vor Leid. Und wir erleben das auch. Aber der Punkt ist der, da wo du dich gerade befindest, in der Tiefe deines Lebens, darfst du reflektieren und in dieser Ruhe, in dieser Zeit, wirst du erleben, dass Gott sich deiner erbarmt. Das kann eine Zeit dauern, ja. Ich meine, Horatio war in diesem Schiff gewesen und so eine Reise ging in der Regel sehr lange. Und du wirst auch nicht alle Fragen beantworten können. Manche Fragen werden sich vielleicht erst am Thron Gottes beantworten. Aber dein Job ist, tu diesen einen Weg. Mach das, was du hier als eine Anweisung hast. Und das Letzte, was wir hier noch sehen, ist deine Position. Schau mal, David betet, meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Das ist natürlich jetzt Glaube. Und dadurch wird Gott geehrt. Das ist Anbetung. Wenn du so kommst, wie du bist, du musst nichts verdrängen, du brauchst nichts auf die Seite zu legen. Deine Position ist eine, das habe ich letzte Woche gesagt, die ist noch viel stärker als die David hatte. David lebte im Glauben an irgendetwas. Aber wir wissen, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, bis in den Tod. Er ist in die tiefsten Tiefen gegangen, wo wir überhaupt, da kommen wir nie hin. Und er hat das alles, er nimmt dich praktisch mit, ja? Er geht in deinen Tiefpunkt und er greift nach dir und hebt dich hoch, weil er sich zu nichts gemacht hat. Er hat am Kreuz alles auf dich genommen. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 31, was wollen wir nur hierzu sagen? Hey, gibt's da noch irgendwas zu sagen? Ist Gott für uns? Ist Gott für dich? Und er ist für dich. Wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihn suchst, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für dich hingegeben. Wie sollte er dir nicht mit ihm alles schenken? Und weißt du, das bedeutet, Gott kämpft für dich. Vers 18, meine Stärke, meine Festung. Und wenn du an Jesus festhältst, dann bist du in ihm. Kolosser 2,15 heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat Christus den Triumph über sie gehalten. Und ich glaube, wenn David so krass ist mit Zorn und macht den Feind kaputt, ich glaube, er sieht das Big Picture. Er sieht den eigentlichen Feind dahinter. Der eigentliche Feind ist nicht Gott. Dein eigentlicher Feind ist nicht dein Ehepartner oder dein Chef oder der, der dich halt eben bedrängt. Dein eigentlicher Feind ist der Feind, der Menschen benutzt, der Umstände benutzt, um dich platt zu machen. Und wenn du diese Umstände nutzt und die treiben dich in die Gegenwart Gottes, dann wirst du erleben, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Guten dienen. Das wirkt zusammen. Und wir wollen das jetzt tun, indem wir das Gott nochmal neu weihen. Ich möchte dich ermutigen, dass wir das gemeinsam tun. Und wir machen das jetzt so. Lass uns mal aufstehen. Ich sage erst schon mal ein Amen für die Aufnahme.